Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PADAPHY, dem Paderborner Physik-Podcast. Heute mit einer kleinen Premiere. Zum ersten Mal sitze ich hier mit zwei Gästen. Und zwar sitzen bei mir Dr. Marc Sacher von der Uni Paderborn, Geschäftsführer vom Department Physik hier und der Gründer der Eventphysik, um die es heute gehen soll. Und Luisa Klein-Tebbe, Physikstudentin im Master und ein langjähriges Mitglied der Eventphysik. Also ihr seht, auch als Studentin kann man durchaus hier im Podcast auftreten. Beide kommen so ursprünglich aus Bielefeld. Marc hat da auch studiert und promoviert und ist seit mittlerweile 2010 hier in Paderborn. Und Luisa hat von Anfang an hier studiert und hat sich direkt richtig für die Uni Paderborn entschieden. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo Sascha.
Hi.
Ich starte ja immer ganz gern mit so ein paar Fragen, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen durch die Folge zu leiten, um ein bisschen mitzudenken. Und da habt ihr uns ja wieder drei kleine Fragen mitgebracht.
Ja, also Frage Nummer eins ist, wie laut ist es, wenn eine PET-Flasche explodiert? Frage Nummer zwei, warum heißt Schwarzfahren Schwarzfahren? Und Frage Nummer drei, was suchen eigentlich Eventphysiker nachts im Dom?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was man nachts im Dom sucht, aber ich freue mich drauf, es zu erfahren. Und als allererstes, danach hätte ich jetzt eine kleine Frage an euch. Was ist für euch denn Physik?
Oh, soll ich anfangen?
Fang ruhig an.
Physik ist für mich sehr vielseitig. Also es gibt halt extrem viele Bereiche, in die man später auch nach dem Studium rein kann. Es ist im Alltag extrem viel vertreten und eigentlich kann jeder immer irgendwie was mit Physik anfangen. Oder ich sag mal, auch wenn man einen Film guckt, das ist bestimmt irgendwas Physikalisches, was die da gerade machen. Also gefühlt ja, tritt es halt überall in der Welt auf und jeder hat damit zu tun. Und das finde ich halt das Schöne daran.
Für mich ist das Besondere in der physikalischen Forschung eigentlich, dass man die Zukunft erfindet und Fragen beantwortet, die einem dann vielleicht in 20, 30 oder erst 100 Jahren richtig weiterhelfen. Also wenn wir jetzt an den Quantencomputer denken, da sind bei uns ganz viele Gruppen dran, das ist schon cool zu wissen, okay, hier wird der Grundstein für irgendwas völlig Neues gelegt und aktuell weiß einfach noch niemand, wie das geht. Das mag ich an der Physik. Und ist grundsätzlich natürlich an den Naturwissenschaften ziemlich cool. Biologie ist es ähnlich, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu finden, die Krankheiten heilen. Aber da ist es halt auch gefährlich, dass man sich mit Krankheiten ansteckt. Da ist die Physik viel ungefährlicher.
Es sei denn, die PET-Flaschen explodieren zu laut.
Ja, da steckt man sich dann nicht dauerhaft an, da sind dann einfach die Ohren kaputt.
Ja, dann. Genau, ich hatte ja eben schon angedeutet, es sollte um die Eventphysik gehen und Marc ist da ja der Gründer. Was ist denn die Eventphysik überhaupt?
Ja, letztendlich ist es eine Lehrveranstaltung, bei der Studierende ihre eigenen Experimente aufbauen können und die dann in irgendwelchen Showveranstaltungen zeigen. Und so typische Show-Veranstaltungen finden bei uns im Audimax statt vor 600 Zuschauern. Und meistens denken wir uns eine schöne Geschichte aus rund um unsere Experimente und nehmen die Zuschauer dann so ein bisschen mit. Und naja, das Ganze ist ein bisschen kurzweilig, ein bisschen lustig, aber halt auch ein bisschen inhaltlich, sodass man etwas mehr von der Physik lernt oder überhaupt was von der Physik lernt, wenn man da zusieht.
Also wer ist da euer Zielpublikum, das ihr meistens so ansprecht?
Das ist total unterschiedlich. Das sind natürlich Oberstufenschüler, die schon genug physikalisches Verständnis haben, um die ganze Zeit mitdenken zu können. Aber die Erfahrung zeigt, dass auch Grundschüler schon total begeistert in unseren Veranstaltungen drin sitzen und sich dann eher an den Effekten erfreuen. Wenn wir eine Mehlstaubexplosion machen und es ultra hell leuchtet oder irgendwas Lustiges passiert, wir Furby irgendwo runterschießen oder sonst was. Genau. Und es geht aber auch in die andere Richtung altersmäßig. Es kommen sehr gerne auch Erwachsene mit ihren Kindern mit und wir wurden auch schon von zahlreichen Firmen eingeladen zu Firmenveranstaltungen, um dann, naja, die Mitarbeiter oder Gäste zu beglücken. Und auch da funktioniert das super, wenn man die Leute einbindet, sie selber ein bisschen mitexperimentieren lässt, das ist meistens sehr witzig.
Das Schöne ist halt, dass wir uns, ich sag mal, der Personengruppe immer anpassen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Firma haben, die extrem viel mit Stickstoff oder alles handhabt, dann können wir eine Show rund um Stickstoff beispielsweise halt irgendwie verwirklichen. Ja, das ist halt schon immer aufs Publikum abgestimmt, was wir machen.
Also wenn das jetzt für euch spannend klingt, ihr könnt die Eventphysik buchen. Ihr findet da alle Informationen auf der Homepage der Eventphysik. Die werde ich dann unten verlinken und dann könnt ihr auch eine tolle Show zum Beispiel zu Stickstoff bekommen. Wie kommt man denn darauf, sowas überhaupt zu machen? Das ist jetzt ja nicht so Alltag an Unis, das gibt es ja nicht allzu häufig, so eine Aktion.
Was es typischerweise schon häufig gibt, das sind die Weihnachtsvorlesungen. Das heißt, immer in der letzten Vorlesungsstunde vor Weihnachten versuchen die Profs den Studierenden irgendwie ein bisschen was Besonderes zu bieten und fahren dann außergewöhnliche Experimente auf. Und 2006 habe ich zum ersten Mal die Physik 1-Vorlesung für die Erstsemester gehalten und dann war es sozusagen meine Aufgabe, jetzt auch eine Weihnachtsvorlesung zu halten. Und dann stand ich da den ganzen Tag vorher und die ganze Nacht und habe alleine Generalproben gemacht. Ich habe gedacht, macht total viel Spaß und irgendwie wäre es doch nett, wenn man da Studierende mit einbinden könnte und die das eben nicht nur hobbymäßig machen, sondern vielleicht dafür auch Punkte im Studium kriegen, also Leistungspunkte und Noten, eine Note dafür bekommen. Und dann ist daraus ziemlich schnell das Konzept für diese Lehrveranstaltung entstanden, die auch, wie ich finde, irgendwie eine kleine Lücke im typischen Studienverlauf schließt, denn eigentlich hat man sonst nie die Aufgabe, seine eigenen Ergebnisse mal vor einem Laienpublikum, also vor vielen Leuten vor allem, vorzustellen. Sonst bleibt man immer in der Physik, redet mal mit Kommilitonen oder es gibt Seminare, wo man einen Vortrag hält vor einem Professor. Aber das ist schon jetzt noch mal was ganz anderes, vor einem großen Publikum zu reden und vor allem hat dieses Publikum nicht unbedingt eine physikalische, ausführliche Grundbildung. Das heißt, man muss sich dann noch überlegen, wie erkläre ich eigentlich mein Experiment so, dass es auch für den Laien interessant wirkt. Also eigentlich lösen wir damit ein ganz zentrales Partyproblem. Wenn man als Physiker auf eine Party geht und dann wird man gefragt, und was machst du so beruflich, ist das Typische, man sagt, ich bin Physiker und das Gegenüber sagt dann, ach Gott, das habe ich noch nie verstanden und dann ist das Gespräch an der Stelle beendet. Ja, und wie schön wäre es, wenn man dann nicht sagt, ich bin Physiker, sondern direkt erzählt, was man denn für eine großartige Forschung macht und das Gegenüber sagt, boah, das klingt ja total cool. Und ich hoffe mal, dass alle die, die an der Eventphysik teilgenommen haben, das dann zum Schluss so ein bisschen drauf haben, Physik spannend zu vermitteln.
Es ist ja auch spannend.
Auf jeden Fall.
Und offensichtlich bleibt man ja auch nach der Lehrveranstaltung häufig in der Eventphysik hängen. Luisa, du bist jetzt ja schon viele Jahre dabei. Die Veranstaltung hast du ja schon eine Weile hinter dir. Also wie ist das denn dann so, wenn man da auf der großen Bühne steht, vor den vielen Leuten?
Also ich muss sagen, ich bin immer noch aufgeregt. Aber es hat sich jetzt durch die vielen Auftritte, die es jetzt schon waren, schon stark verbessert. Also ich muss sagen, ich kann schon um einiges freier reden jetzt. Bin nicht mehr so krass nervös, wenn ich irgendwo Vorträge oder irgendwas halten muss oder ich sag mal irgendwas anderen Leuten erklären muss, da gehe ich schon um einiges selbstbewusster mit rein. Das hat mir ja dann vor allem bei der Verteidigung der Bachelorarbeit und sowas alles dann viel geholfen. Ja, und ich sag mal, sonst macht es halt total Spaß. Also erst klar, am Anfang total aufgeregt, dann stehst du aber auf der Bühne und man ist so voll in seinem Element und ja, macht da sein Ding. Und geht und du gehst mit so einem tosenden Applaus jedes Mal und das ist einfach total, also ein unbeschreibliches Gefühl.
lernt man auch so ein paar, wie man es so neudeutsch nennt, Soft Skills.
Genau.
Ist noch mehr als die Physik auf der Party zu verkaufen, was man sich da auch mitnehmen kann, sondern auch vor allem jede Menge Spaß natürlich und auch ein bisschen Übung vor vielen Leuten zu sprechen. Also, super Sache. Also wenn ihr hier in Paderborn seid und hier studiert, gerne mitmachen. Wer kann denn alles mitmachen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die ich auch nicht so recht beantworten kann. Eigentlich grundsätzlich alle. Denn in der Eventphysik brauchen wir nicht unbedingt nur Leute, die jetzt neue physikalische Phänomene in tolle Experimente verwandeln, sondern wir brauchen auch Leute, die Lust haben, Videos zu schneiden, Videos zu drehen von unseren Experimenten. Wir haben beispielsweise ziemlich coole Kameras, Wärmebildkameras, schnellere Kameras und superschnelle Kameras. Also wir können tatsächlich auch mit unserer Hochgeschwindigkeitskamera ganz furchtbar schnelle Effekte sichtbar machen. Die kann also locker 10.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen oder auch noch mehr. Da wird es dann interessant. Ja? Und wir haben auch schon Kulturwissenschaftler bei uns gehabt, die gesagt haben, hey, wir haben Bock für euch, tolle Texte zu schreiben oder irgendwie so ein Werbeheftchen auszuarbeiten, wenn man als Mediengestalter Lust hat, da mitzuwirken. Und sogar haben wir jetzt irgendwie so diese Wirtschaftswissenschaftler-Juristen-Ecke, die jetzt mal drauf gucken wollen, wie wir denn nun unseren Datenschutz verbessern und was wir nun mit den Videos machen dürfen und nicht dürfen und worauf wir achten müssen, wenn wir Leute fotografieren. Also das ist schon ein quasi ein kleines Unternehmen, wo alle möglichen Rollen und Mitarbeiter gesucht werden. So gesehen sind wir tatsächlich offen für alle Studierenden, die es so gibt. Bisher waren noch immer alle glücklich und haben ihre Nische gefunden.
Ja, also bei Interesse einfach Marc mal anschreiben. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ihr macht Experimente. Was war denn so das coolste, spektakulärste Experiment, das ihr bisher gemacht habt?
Es gibt so viele, an dieser Stelle verzögern sich die nachfolgenden Veranstaltungen um 4 Stunden. Ich fange mal mit unserer Mehlstaubexplosion an. Das ist, wie der Name schon sagt, wir zerstäuben Mehl ganz fein in der Luft und irgendwo ist eine Flamme in der Nähe und dann geht dieses zerstäubte Mehl in eine hübsche Feuerwand über. Wir haben uns das bei unseren Experimenten so überlegt, dass wir immer irgendwie kleiner anfangen, um erstmal den Effekt zu zeigen und dann zu den großen spektakulären Dingen übergehen. Und diese Mehlstaubexplosion, die ich gerade vor Augen habe, war auch im Audimax vor 600 Leuten. Fabian hat uns die gezeigt und hatte erstmal so ein ganz kleines bisschen Mehl in der Hand und eine Fackel in der anderen Hand. Dann hat er das Mehl in diese Fackel geblasen und das hat typischerweise dazu geführt, dass so ein kleines Stichflämmchen entstanden ist und alles relativ unspektakulär war. An diesem Tag war er nun besonders motiviert oder was auch immer Komisches passiert ist. Jedenfalls ist eine riesen Stichflamme daraus geworden, direkt vor seinem Kopf, und danach hatte er keine Augenbrauen mehr. Das war für alle überraschend, durchaus spektakulär, aber ist gesund geblieben, immerhin.
Der Unterschied zur Biologie.
Ja, also Experimente mit Feuer, die sind natürlich immer sehr spektakulär. Aber das kann man in solchen Dimensionen dann natürlich ausführen, wo das, ich sag mal, im Alltag nicht möglich ist. Oder im Alltag rufst du direkt die Feuerwehr. So, beispielsweise auch unsere brennende Badewanne. Das ist total Hammer, erstmal, wenn sich da wirklich eine echte Person reinsetzt und auf einmal fängt diese Badewanne an zu brennen und du denkst dir so, oh, da kann echt viel schief gehen.
Also wir sind schon so, dass wir auf alle Eventualitäten eingestellt sind, das 100.000 Mal geprobt haben, bevor wir dann einen Menschen da reinsetzen. Und, wir haben schon viele Leute da reingesetzt, auch schon Promis aus dem Fernsehen saßen da drin. Der Dschungelkönig von, ich weiß nicht aus welchem Jahr, Joey Heindl.
Genau. Eigentlich sollte ja Kristall in die Badewanne, aber die Badewanne war leider zu klein für ihn. Und dann war halt sicherheitstechnisch, konnten wir ihn nicht da drin sitzen lassen und ihn anzünden. Darum musste dann halt Joey herhalten.
Der auch wirklich ordentlich Bammel hatte, als er da drin saß. aber der Gesichtsausdruck trotzdem super. Oder gerade deswegen. Ne?
Also wenn ihr mal sehen wollt, worum es da geht auf der Homepage, gibt es auch Fotos, wo man die brennende Badewanne sieht. Also ist schon sehr spektakulär. Und ich kann verstehen, wenn man ein bisschen Bammel hat, wenn man sich reinsetzt.
Oh, wir können dich auch mal reinsetzen, wenn du magst.
Das überlege ich mir noch.
Gut, also wenn du nicht so der Feuertyp bist, vielleicht können wir dich mit Stickstoff beglücken. Stickstoffexperimente sind auch immer sehr schön. Alleine schon, weil es wundervoll dampft, weil man sagen kann, es ist fast minus 200 Grad kalt, diese flüssige Luft. Das ist schon super. Und wenn man dann auf die Idee kommt, flüssige Luft in eine PET-Flasche zu füllen und die fest zuzuschrauben, dann wird es auch toll. Denn überraschend stabil sind diese Flaschen. Was passiert, wenn man Flüssigkeiten, die sehr kalt sind, irgendwo reinfüllt? Ist klar, das will irgendwann verdampfen, also auftauen sozusagen. Und dann entsteht ein gewisser Druck in dieser Flasche. Und unsere PET-Flaschen, so diese Einmal-PET-Flaschen, platzen typischerweise so bei 10 Bar, sag ich mal. Und das ist doch durchaus interessant laut. Was wir auch mal versucht haben, ist eine Cola-Flasche zu benutzen. Also diese harten Cola-Flaschen, die typischen Mehrwegflaschen. Da ist dann das Problem, dass die wirklich sehr stabil sind und nicht bei 10 Bar platzen und auch nicht bei 15 Bar platzen. Und bei 20 Bar sind wir dann nach Hause gegangen und haben gesagt, das wird uns jetzt gerade zu gefährlich. Möglicherweise fliegt gleich der ganze Raum in die Luft. Und tatsächlich ist sie dann irgendwo undicht geworden am Deckel, oben an der Dichtung, und hat dann langsam abgeblasen. Und das haben wir dann so stehen lassen und am nächsten Tag war der Druck verschwunden. Also so eine Flasche haben wir noch nicht zerstört. Und ehrlich gesagt sind wir auch ganz froh darüber, weil wir nicht wissen, was dann alles mit wegfliegt, wenn so ein Ding platzt.
Ja, aber die dünnen Flaschen habt ihr ja schon platzen lassen. Wie laut war das denn?
Ja, also das ist nicht so einfach zu sagen. Also es gibt ja so Schallpegel-Messgeräte. Wenn man so ein Ding daneben hält, dann ist das ein sehr kurzer Knall und der ist durchaus irgendwie jenseits der 100 Dezibel. Aber weil er halt super kurz ist, ist es ganz schwer zu messen. Ich schätze mal, dass man circa 120 Dezibel wohl erreicht, aber viel interessanter ist eigentlich, dass es so ein sehr dumpfer Knall ist und man das fast mehr im Magen spürt als in den Ohren. Ja, also so wie wenn man neben einem Presslufthammer steht, dann spürt man das ja auch am ganzen Körper und nicht nur in den Ohren. So ähnlich muss man sich unsere explodierende Flasche vorstellen.
Spektakulär also.
Auf jeden Fall. In dem Moment, wo die Flasche dann platzt, zerstäubt der restliche flüssige Stickstoff, also die flüssige Luft. Und dann hat man halt als zusätzlichen Effekt noch eine schöne weiße Wolke aus spontan verdampfendem Stickstoff. Sehr hübsch.
Ja, gehört ja auch ein optischer Effekt dazu. Ja, ihr habt ja auch gesagt, ihr hattet schon Promis, die sich in eure Badewanne gelegt haben. Wo trefft ihr denn so auf Promis?
Das letzte Mal, als wir im Fernsehen aufgetreten sind, das waren zwei Sendungen bei 5 gegen Jauch. Da haben wir in Kooperation mit Jakob von Breaking Labs, der ist bei YouTube sehr aktiv, haben wir zwei Experimente gezeigt. Einmal haben wir ein Glas zersungen und dann noch unsere Vakuumkanone halt einmal präsentiert und auch auf so ein Glas geschossen. Das war schon sehr spektakulär, weil am Ende war das ganze Studio schon unter Wasser, überall Scherben. Und die sagten, jetzt müssen wir alles ganz schnell sauber machen. Und auf dem Boden darf eigentlich gar kein Wasser und ganz, 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 ganz schlimm alles. Aber es hat allen gefallen, uns hat auch super gefallen. Da hatten wir jetzt nicht direkten Kontakt mit den Promis. Das war davor das mal bei RTL. Die Show hieß Nachsitzen, Promis zurück auf die Schulbank. Da haben wir halt die Experimente mit den Promis zusammen gemacht. Und dann mussten wir die vorher halt immer ein bisschen briefen und sagen, wie sie da was zu tun hatten. Was mir da im Kopf geblieben ist, wir hatten mit denen die Stickstoffexplosion gemacht. Also in einem großen Topf ist flüssiger Stickstoff drin und man muss kochendes Wasser mit Spüli da noch zusammen in diesen Eimer mit voller Wucht reinwerfen. Und ich war, das war Petro Lombardi. Alle haben es geschafft, überall. Das, total tolle Schaumexplosion und alles. Und er einfach wirklich komplett neben den Eimer. Und ich so, ach, ob das was in der Show wird. Aber in der Show ist dann, glaube ich, alles gut gegangen.
Dafür hat er genau seinen Kopf über das Ding drüber gehalten und hatte dann den ganzen Schaum auf dem Helm. Was auch schön ist.
Für die Kamera natürlich super.
Genau, also das war RTL Nachsitzen. Und 4 Sendungen gab es davon. Dann ist die Sendung leider abgesetzt worden. Immerhin war das in der Primetime. Mal freitags, mal samstags, 7:45. Und moderiert wird das von Daniel Hartwig. Oder wurde das? Das heißt, das war schon tatsächlich eine hochkarätige Sache. Wir waren bei allen 4 Veranstaltungen dabei. Die haben die einzelnen Schulfächer in dieser Sendung durchgearbeitet, Deutsch, Mathe und so weiter. Und wir waren für den Naturwissenschaftsunterricht zuständig und hatten dann sozusagen ein Viertel der Sendung bespielt mit unseren Experimenten. Und also wir haben experimentiert und die Promis mussten dann dazu Fragen beantworten. Oder umgekehrt, Fragen und unsere Experimente waren dann die Antworten, je nachdem. Und an manchen Stellen, wie Luisa das gerade erzählt hat, haben wir die Promis dann mit eingebunden.
Super cool. Also wenn man mal ins Fernsehen will, da hat man die Chance, selbst zur Primetime am Wochenende irgendwo aufzutreten.
Wobei man das auch nicht unterschätzen darf, das ist schon mit viel Aufwand verbunden. Im Vorfeld haben wir dann sehr genau diese Experimente testen müssen und waren wirklich ausführlich mit der Redaktion der Sendung im Austausch. Da wurde also wenig dem Zufall überlassen. Ja? Und die achten im Fernsehen auch schon immer sehr genau darauf, was die Konkurrenz macht. Und wenn dann der Konkurrenzsender Sat.1 in der ähnlichen Show, die sich auch um Schule drehte, Lukes Schulshow, vielleicht ähnliche Experimente gemacht hat oder gezeigt hat, wie wir das vorgesehen haben, dann wurde das von jetzt auf gleich rausgestrichen. Und wir mussten dann spontan ein anderes Experiment zeigen. Das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie spontan und dynamisch das im Fernsehen läuft. Ich kann mich an unsere Vortex-Kanone erinnern, die wir mit Nebel betreiben sollten und dann Rauchringe durchs Studio schießen sollten. Und das hatte dann die Konkurrenz von Sat.1 auch gemacht. Und dann musste irgendwas anderes her. Also haben wir den Rauch weggelassen und diesen Vortex-Luftstrom dem Publikum ins Gesicht gejagt und Becher von deren Köpfen geschossen. War auch durchaus lustig.
Zum Glück seid ihr da ja flexibel.
Auf jeden Fall.
Habt ihr auch ein gewisses Repertoire an Experimenten inzwischen und auch ein bisschen Erfahrung. Also im Fernsehen ist bestimmt immer was noch ganz Besonderes.
Unbedingt. Unsere erste Fernseherfahrung war die ist inzwischen schon fast 10 Jahre her, bei 1, 2 oder 3. Da haben wir Elton besucht und für Elton ein bisschen experimentiert. Das war auch sehr, sehr cool. Und das besondere Highlight an der Stelle war, dass die Eventphysikerinnen und Physiker in der Generalprobe die Chance hatten, die Kandidatenkinder zu spielen. Das heißt, hinter den Pulten standen dann plötzlich Studierende in unseren lustigen rot-schwarzen T-Shirts. Und die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob, ich weiß auch gar nicht, ob das Studio immer noch so aussieht. Die hatten da zumindest mal eine Zeit lang so ein Dreh-Teller-Dings, wo die Kandidatenkinder draufstehen hinter ihren Pulten. Und dieses Drehteller-Dings war gerade ganz neu. Also das Studio war nicht mal 3 Wochen alt und dann standen da unsere erwachsenen Studierenden drauf und plötzlich drehte es sich nicht mehr. Und dann haben sie festgestellt, oh, zu viel Gewicht, da ist jetzt irgendwas ein bisschen verbogen oder sowas. Und dann mussten wir immer runter von dem Podest, wenn es gedreht werden sollte und dann durften wir wieder drauf. Und wie das da eben so ist bei 1, 2 oder 3, durften dann unsere Studenten auch hüpfen. Und eine besonders tolle Frage ist mir da in Erinnerung geblieben. Da ging es um das Schwarzfahren. Nämlich hat Elton gefragt, warum heißt Schwarzfahren Schwarzfahren? Und es gab 3 Möglichkeiten. Antwort 1 war, weil die Leute sich im Kohletender versteckt haben früher Antwort 2, weil es nachts keine Fahrkartenkontrollen gab und man nachts sozusagen immer ohne Fahrkarte fahren musste. Und die dritte Antwort war, weil schwarz für schlecht steht und ohne Fahrkarte fahren ist halt schlecht. Naja, und alle unsere Studenten waren sich sicher, es heißt, die richtige Antwort muss sein, die haben sich im Kohletender versteckt. Bis auf einen einzigen, ich glaube Timo war es, der hat sich getraut und hat sich alleine auf schwarz wie schlecht gestellt. Er war echt richtig und Elton war super entsetzt und meinte dann, ey Leute, ist das euer Ernst? Das war sehr schön. Gibt es auch ein ganz großartiges Video von.
Ich glaube, das ist der Traum von jedem Kind, einmal da mitzumachen, bei ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Also da hätte ich als Kind viel für gegeben. Und wenn man jetzt sagt, boah, das klingt ja super cool, was ihr macht, das will ich auch mal sehen. Wo hat man denn die Chance, euch irgendwie mal zu sehen?
Also man hatte jetzt gerade die Chance im September, da hatten wir wegen des 50. Jubiläums der Uni Paderborn hatten wir eine große Show gemacht im Audimax. Es war mal eine Show, die ja, ich sag mal, von unserem Stil her ganz anders war, weil die sich um ein Musikvideo gedreht hat. Also wir sind dann in der Show auch quasi in so ein Set gesprungen. Marc hat dann den Direktor gespielt und uns die ganzen Anweisungen gegeben. Und wir waren in verschiedenen Kinderzimmern und alles, um da die Experimente zu zeigen. Hatten dann auch einen Kameramann dabei, der uns aber die ganze Zeit gefilmt hat. Und am Ende wurde dann ja, das Musikvideo gezeigt. Und es war ein sehr besonderes Lied, da wir das ja, Lied Junge von den Ärzten umgeschrieben haben, komplett neu aufgenommen haben. Da hatten wir Birk, der kann extrem gut singen, der hat das eingesungen und das ist halt musikalisch sehr, sehr begabt. Und da hat auch alle Experimente gespielt und ja, das war schon sehr cool. Und sonst ja, wird man das Video sehr wahrscheinlich jetzt bald auch auf dann YouTube zu sehen, also sehen können.
Wird dann auch verlinkt, sodass ihr die Chance habt. Und sonst auch die Website im Auge behalten, da kündigt ihr eure Auftritte immer an.
So ist es. Es sind halt nicht alle Auftritte öffentlich, wenn wir jetzt von irgendeiner Firma eingeladen werden, wie zuletzt Infineon in Warstein beispielsweise, wo wir dann in der Mensa für die Belegschaft was machen. Da kann dann eben leider nicht Oma Erna mit ihrem Enkelkind vorbeikommen. Aber
klar.
Aber es gibt natürlich auch immer wieder Veranstaltungen hier bei uns in der Uni oder so, vielleicht im HNF in der Stadt, wo alle Interessierten hinkommen können. Wir planen gerade lose, im September wieder eine Show zu machen. Wobei das immer so ein bisschen davon abhängt, ob die ganzen Experimente, die wir uns so vornehmen, bis dahin funktionieren, fertig sind. Und wir meinen, ja, das ist schon bühnentauglich oder da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden.
Soll ja eine gute Show werden.
Spektakulär vor allem.
Gemäß euer Motto, besser kaputt als unspektakulär.
Ja, exakt.
Gut, jetzt haben wir ja schon sehr viel über die Eventphysik gehört. Wir wissen, man kann sie auch buchen, wenn das spannend klingt oder zu öffentlichen Auftritten hingehen. Jetzt wollen wir mal noch kurz so ein bisschen auf euch auch eingehen. Jetzt seid ihr ja beide aus Bielefeld, aber trotzdem wissen wir ja, alle Wege führen nach Paderborn. Und da eigentlich an euch beide so ein bisschen die Frage, wieso habt ihr euch denn für Paderborn dann entschieden? Ich meine, grundsätzlich eine Uni gibt es natürlich auch in Bielefeld, aber ihr habt euch ja trotzdem für unsere Uni entschieden.
Ja, ich war damals in meinen Abi-Jahren haben wir irgendwann Post bekommen und ich hatte Physik-LK, mein Physiklehrer, hier ist so ein Sommercamp an der Universität Paderborn. Und ich so, ich glaube, es war die Woche vor den Ferien und ich so, alles ist besser als Schule, warum mal nicht hin? Und dieses Sommercamp hat mich total überzeugt, man hat Einblicke bekommen ins Studierendenleben hier in Paderborn. Da sind auch zu Infineon gefahren, haben damit ja fertig studierten Physikern gesprochen, was man halt in dem Beruf dann am Ende macht. Wir hatten, ich glaube, ein paar Vorlesungen haben wir uns angehört und halt sonst so ein bisschen noch Programm drumherum. Wir waren Kanufahren mit anschließenden Grillen. Da hat uns dann auch die Eventphysik ein paar Experimente dann gezeigt. Natürlich schön draußen. Das war total super. Ja, und das hat mich dann total überzeugt, weil auch Standort Paderborn halt so einen sehr familiären Charme hatte. So, man hat Vorlesungen, ich glaube, wir waren am Anfang 40 Leute oder sowas im ersten Semester. Das wird natürlich wie in jedem Studiengang immer mal noch mal weniger. Dann entscheiden sich ein paar für was anderes. Aber mit den Übungsleitern und alles ist man meistens per Du. Man kann alle Leute hier in Paderborn nachfragen, wenn man ja irgendwo Probleme hat und alles. Man kann auf alle Leute zugehen und alle sind einfach total hilfsbereit. Es fühlt sich gar nicht an wie so eine riesige Universität hier, weil es halt so schön familiär ist. Und darum, ja, das, also die Eindrücke waren halt im Sommercamp schon sehr stark vorhanden. Und ja, dann war die Entscheidung für mich damals dann ziemlich einfach, hier dann nach Paderborn zu gehen.
Und falls ihr jetzt sagt, so ein Sommercamp, das klingt super, das bieten wir auch nach wie vor jedes Jahr im Sommer an. Einfach mal bei uns auf der Homepage gucken, da findet ihr das. Oder wenn wir eure Schule schon im Verteiler haben, kriegt ihr auch Post von uns.
Ja, bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders natürlich. Ich war gerade Postdoc in Bielefeld und war eigentlich ganz glücklich mit meiner Forschung. War viel unterwegs an irgendwelchen Synchrotronstrahlquellen, um meine Proben zu untersuchen in Schweden, in Amerika, in Berlin beim BESSI und so weiter. Und ja, auf der anderen Seite hatte ich da schon in Bielefeld meine Eventphysik am Start. Das lief ziemlich gut und alles war schön. Und die Entscheidung, sich hier nach Paderborn zu bewerben, resultierte daraus, dass diese Stellenausschreibung, die da aufgetaucht ist, irgendwie exakt meinem Profil entsprach. Ja, da wurde jemand gesucht, der ganz viel Öffentlichkeitsarbeit macht, Spaß in den Laboren hat und das Laborpraktikum leiten kann und eben Leute für Physik begeistert. Und dann dachte ich, naja, irgendwie mit der Eventphysik passt das ganz gut zusammen. Habe das dann aber erstmal wieder zur Seite geschoben, weil ich dachte, ach, mein Job hier ist ja, der hat's ja auch ganz schön und die aktuelle Forschung ist ja wirklich nett. Mir macht es Spaß, durch die Weltgeschichte zu reisen und überall ein bisschen zu arbeiten. Und dann war irgendwie 2 Tage vor Ende der Deadline eine Messzeit in Berlin, wo nichts geklappt hat. Irgendwie alle Proben, die wir vorbereitet haben mit viel Mühe, haben nicht das Verhalten gezeigt, was wir haben wollten. Und alle waren total frustriert. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's mir. Das ist doch unfair, diese blöde Forschung. Ich habe gedacht, jetzt will ich nur noch Eventphysik machen. Und habe mich dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion während unserer Nachtschicht am BESSI hingesetzt und eine Bewerbung geschrieben und die musste bis zum nächsten Tag um 11 Uhr im Briefkasten sein, damit sie noch rechtzeitig den Stempel kriegt. Also bin ich direkt am Ende der Nachtschicht dann mit meiner Bewerbung los. Dann hat mir irgendein netter Mensch beim BESSI die ausgedruckt. Ich habe sie in den Briefumschlag gesteckt und auf die Reise geschickt. Ja, und dann hat das geklappt. Und jetzt bin ich schon 12 Jahre hier.
War also eine gute Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommt jetzt natürlich eine sehr wichtige Frage. Was trinkt ihr lieber, Kaffee oder Tee?
Oh, ist immer tagesformabhängig, aber öfters Tee als Kaffee.
Für mich ein Kaffee, bitte.
Gute Wahl. Also der Kaffee, nicht der Tee, sorry.
Ist in Ordnung.
Und jetzt seid ihr beide auch schon eine Weile hier in Paderborn. Was ist so der schönste Ort, außerhalb von der Uni natürlich?
Es gibt ganz viele schöne Orte. Ein ganz besonderer Ort, den ich auch schon lange vor meiner Zeit hier kannte, ist das HNF, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Das ist wirklich, finde ich, ein ganz großartiges Museum, weil es so schön die Entwicklung von den ersten Schriftzeichen bis zu den heutigen Computern darstellt, hat mich schon als junger Mensch sehr fasziniert. Und die Begeisterung hat sich intensiviert, als ich bei der langen Museumsnacht vom Computerclub vom WDR mal war. Das war ein riesen Computerspektakel, wie es sonst wahrscheinlich nur die Cebit oder so bietet. Also eine ganze Nacht Party rund um Computer. Das war irgendwie toll und ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und ja, als ich dann hier in Paderborn angefangen habe, meldete sich dann direkt das HNF bei mir und meinte, hey, schön, dass du da bist, willst du nicht mal bei uns mit deiner Eventphysik-Show vorbeikommen? Wir haben hier demnächst Eröffnung des neuen Schülerlabors. Da kommt auch die Ministerin Svenja Schulze, vielleicht kannst du da was Schönes machen. Dann habe ich natürlich freudig Ja gesagt und in diesem tollen Auditorium, vorne wollte ich schon immer mal stehen. Naja, und dann haben wir da ein bisschen experimentiert zu der Eröffnung und Frau Schulze durfte dann unsere 200-Liter-Tonne, die wir vorher heiß gemacht haben, abkühlen und zum Implodieren bringen. Das war ganz großartig. Diese Person hat sich so dermaßen erschreckt, als die Tonne implodiert ist. Das war wirklich ein Bild für die Götter. Und ich glaube, das hat sie auch nicht vergessen. Wenn ich sie mal irgendwann nochmal treffe oder wenn sie mal Bundeskanzler ist, dann schreibe ich ihr mal einen Brief, ob sie sich noch an uns erinnert. ja, und seitdem haben wir immer mal wieder irgendwas mit dem HNF zu tun. Unter anderem bin ich da inzwischen auch Juror für die Lego League, wo einmal im Jahr Lego-Roboter durch die Gegend fahren und Aufgaben bearbeiten sollen oder Jugend forscht und so, findet auch da immer statt. Und ja, verschiedenste Shows haben wir da zu diversen Anlässen schon gezeigt. An der Stelle ist auch eine witzige Anekdote. Unser PET-Knall, also die PET-Flasche, die wir in die Luft gesprengt haben, hatte ich ja eben schon gesagt, 120 Dezibel oder sowas. Wir haben einen kleinen Test gemacht und eigentlich waren wir, dachten wir zumindest, alleine in dem Haus. Und nachdem wir diesen Knall da vollzogen haben, kamen plötzlich durch alle Türen irgendwelche entsetzten Mitarbeiter rein und guckten und meinten, wir waren unten in der Mensa, ist irgendwas ganz Furchtbares passiert? Und dann haben wir gesagt, nein, nein, wir haben nur unsere Flasche in die Luft gejagt. Oh Gott, das ganze Haus hat gewackelt. Ja, und dann war der Leiter von der Sicherheit doch arg besorgt, dass irgendwelche Leute sich zu Boden werfen könnten, wenn das ganze Haus voll ist und eine Massenpanik entsteht. Deswegen hat er dann entschieden, dass wir dieses Experiment doch bitte nicht machen sollten. Ja, das war cool.
Darum sollte man es immer vorher mal testen.
Auf jeden Fall.
Besser ist das.
Ja, sonst ein anderer besonderer Ort hier in Paderborn ist ja natürlich der Dom. Und was da, zwei Eventphysikern, die hatten mal extremes Glück, die durften hinter die Orgel klettern. Das war damals für die Musikshow, ich glaube, die war 2016, müsste es gewesen sein. Es war die erste Show, die ich von der Eventphysik gesehen habe. Auch damals halt im Sommercamp? Nee, ich glaube nicht. Sommercamp war, glaube ich, das Jahr davor. Ah, nee, das war Orientierungswoche hier an der Uni. Also ich hatte schon angefangen und ja, das war ziemlich cool zu sehen und ich sehe das hier und ich so, dann klettern die da durch so kleine Schächte und alles. Und so, ja, eine, die konnte auch selber Orgel spielen und das war damals im O-Hörsaal, nee, nicht O, was ist es? C. Genau, C1, da steht ja auch die Orgel drin, das hat sie dann auch irgendwann gespielt. Dann kam dieses Video, dass sie so eine Orgelpfeife aus der Paderborner Domorgel geklaut hätten. Und das war quasi ihr Video, wie sie die Orgelpfeife, also wie sie zu dieser Orgelpfeife gekommen sind. Ja, das war, glaube ich, ein sehr, sehr besonderer Ort, wo die damals dann hier in Paderborn waren. Ich glaube, da waren noch nicht viele Leute hinter der Orgel.
Das denke ich auch.
Ja.
Also man kann viel erleben. Und manchmal macht ihr ja vielleicht auch was anderes außer Physik oder Eventphysik. Was macht ihr denn dann am liebsten?
Alles, was irgendwie nicht mit Physik zu tun hat.
Also sehr flexibel.
Genau, also wie ich glaube jeder, ich reise sehr gerne, ich unternehme gerne was mit Freunden, bin halt, ich sag mal, gerne auf Achse, gerne irgendwo unterwegs, lerne neue Leute gerne kennen. Ob das dann jetzt irgendwas in Richtung Musik ist auf einem Konzert oder Festival oder sowas, da bin ich auf jeden Fall immer für zu haben. Ich habe jetzt, glaube ich, für kommendes Jahr, also 2023, schon 3 Festivals oder sowas wieder in Planung. Darum, das wird auf jeden Fall wieder ein sehr spektakuläres Jahr für mich außerhalb der Physik.
Also auch Physiker sind soziale Wesen. Wir sehen es mal wieder. Und das als das Klischee.
Ja, ich habe ja quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und habe schon immer gerne gebastelt, irgendwelche Experimente zusammengebaut und fand es auch schon immer cool, irgendwie so Showveranstaltungen zu machen. Und außerdem spiele ich gerne mit Lego, was sich passend damit deckt, dass ich Juror für die Lego League bin. Und ich fahre gerne Kajak, was sich vielleicht im Sommercamp wiederfindet. Also irgendwie habe ich all meine Interessen so in meine Arbeit integriert.
Das ist doch das, was man immer will. Und vor eurer Zeit als Physiker, was wolltet ihr da werden, als ihr mal klein wart?
Ich kann mich an eine Zeit, wo ich nicht Physiker werden wollte, nicht erinnern. Also wir mussten mal irgendwie in der 5. Klasse oder so ein Bild malen, wo wir dann Hobbys sollten wir hinmalen und Berufswunsch und so weiter. Und ich habe überall das Gleiche hingemalt, überall so ein paar Strippen und Lampen, die ich verkabeln wollte. Und das war vielleicht jetzt noch nicht so richtig klar, dass es Physik werden würde, aber so grundsätzlich fand ich schon so diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge toll, aber eben eher so die Toten, also Biologie eher nicht und Chemie auch nicht. Das war mir immer zu giftig und erbgutverändernd und krebserregend und bäh.
Da lieber PET-Flaschen in die Luft jagen.
Eben. Da kann man 2 Schritte weggehen und dann ist alles gut.
Ja, ich wollte ganz früh, da war ich aber echt noch klein, wollte ich unbedingt Tierärztin werden. Weil ich dachte, ich liebe Tiere und was kann ich denen Besseres bieten, als die zu heilen, wenn sie krank sind. Dann wurde mir erzählt, dass ich halt auch Hundewelpen einschläfern muss. Und dann wollte ich keine Tierärztin mehr werden, weil das konnte ich mit mir selber nicht vereinbaren. Ja, und dann, als es immer weiterging, hatte ich dann keine krassen Vorstellungen mehr, was ich werden möchte. Aber ich hatte immer schon so ein Faible mit Experimentieren. Also ob es so diese Kosmoskästen und was es alles gibt mit Kristalle züchten und unsichtbare Farbe herstellen, wo dann mit so einer UV-Lampe kannst du sie dann sehen. So was alles habe ich früher dann immer extrem gerne gemacht. Hatte dann natürlich da immer mehr mit Chemie zu tun als mit Physik. Darum hatte ich in der Schule extrem hohe Ansprüche an Chemie. Ich dachte so, das wird dein Fach. Und wurde davon so enttäuscht. Dafür war dann Physik für mich quasi so dieser Underdog. So, ich hatte keine Vorstellung, es war auf einmal total super, bis ich dann halt an die Stelle kam, ach, warum nicht studieren? Ja, so hat sich das dann irgendwann immer gewechselt. Das war schon, also jetzt rückblickend, sehr interessant, finde ich.
Aber hat ja auch zum wichtigen Ziel geführt.
Ja.
Gut, damit sind wir auch am Ende von unserer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Und für euch gilt, wie immer, Mitte des Monats gibt es eine neue Folge. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit und wünsche viele Grüße aus Paderborn. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.